Weil ich sicher bin, dass Gott etwas ganz Besonderes für euch hat heute Morgen. Nicht, weil ich hier stehe, mit mir hat das ganz, ganz wenig zu tun. Sondern der Text, der heute dran ist, aus dem Römerbrief, der hat mich irgendwie daran erinnert, als ich hinterher darüber nachdachte, als wenn ich in einen Vergnügungspark gehe. Und zwar am Anfang geht man so rein, man steht an der Kasse, man sieht eigentlich von dem Park nichts. Ne? Die machen das ja immer so, dass man möglichst wenig sieht und dann an der Kasse steht man und dann geht man durch die Kasse durch und plötzlich öffnet sich das und man sieht, was für ein Riesengelände dahinter ist und was für Attraktionen da sind. Und dieser kurze Text, den wir heute haben, der hat viele Attraktionen, das verspreche ich euch. Viele Dinge, wo es sich lohnen würde, nicht nur eine Predigt darüber zu machen, sondern 4, 5, um Dinge dort besser zu verstehen. Beim letzten Mal hat Nils uns etwas über die Steuern und den Zoll erzählt, den der Christ zahlen sollte. Über das Verhältnis des Christen zum Staat, zu der Obrigkeit. In dem heutigen Abschnitt geht es um das Leben des Christen in der Gesellschaft. Wie soll ein Christ in der Gesellschaft, in der er nun mal lebt, leben? Wir leben nicht auf einer Insel der Glückseligen. Wir leben nicht in einem abgeschlossenen Raum. Wir leben nicht in einer Enklave. Wir sind nicht Amisch. Oder wir sind nicht Mennoniten. Zumindest wie manche Mennoniten, die irgendwo ganz alleine für sich leben und sonst keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Aber auch das wäre egal, ob wir jetzt Amisch wären oder Mennoniten oder sonst irgendwelche. Da gibt es ja noch weitere Bewegungen, die sich abgekapselt haben und irgendwie versuchen, für sich selber zu leben und abgeschottet von der Welt und dem, was da draußen ist. Und sie stellen irgendwann fest, die Welt ist doch mitten unter uns. Wir leben in dieser Gesellschaft, in Deutschland. Und wie soll das Leben von uns in Deutschland aussehen? Und da habe ich drei Dinge rausgearbeitet, die ich euch mitteilen möchte. Das erste ist, das Leben des Christen in der Gesellschaft ist geprägt von Liebe. Und ich möchte die ersten Verse lesen aus Römer Kapitel 13, die Verse 8 und 9 und 10. Da steht, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also Liebe. Paulus hat gerade über die Steuern geschrieben. Er hat gesagt, wir sollen die Steuern bezahlen. Wir sollen also das, was wir dem Staat schuldig sind, das sollen wir ihm bezahlen. Wir sollen auch Zoll bezahlen. Und wenn jemand im Ausland war und Dinge einführt, es gibt ja auch prominente Beispiele dafür für Menschen, die eigentlich genügend Geld haben und immer Zoll zahlen können, die aber trotzdem irgendwie Dinge am Zoll vorbeischmuggeln wollten und dann erwischt wurden und dann sogar noch mehr bezahlen müssen. Hier geht es aber nicht mehr um die Steuern, sondern er leitet über und sagt, seid niemand irgendetwas schuldig. Niemanden. Niemanden sollen wir irgendetwas schuldig sein. Und wer Schulden hat, der soll seine Schulden bezahlen, egal welche das sind. Er wendet sich hier also dem Persönlichen zu, dem Miteinander. Und wenn wir unbezahlte Schulden haben, dann sollen wir die bezahlen. Was heißt das nun? Heißt das, dass wir als Christen keine Kredite aufnehmen dürfen? Heißt das, dass wir uns kein Geld leihen dürfen? Heißt das, dass wir nichts kaufen können, was wir nicht bar bezahlen können? Allein das wäre es jetzt schon eine Predigt wert. Ich könnte jetzt mit euch durch Stellen im 2. Buch Mose 22 gehen, durch 5. Mose 15, durch Psalm 37, Sprüche 10 und noch einige Stellen im Matthäusevangelium. Würde alles dem Zeitrahmen sprengen, deswegen fasse ich das jetzt einfach zusammen und sage euch, was die Summe dessen ist, was ich dort gelesen habe. Erstens kann man Folgendes sagen, dass jemand, der leidet, jemand anderem etwas leiht, der ist freigebig. Weil er hält das Geld, das er hat, nicht zurück, sondern er stellt es anderen zur Verfügung. Zweitens stellen wir fest, dass in der Bibel, wenn es ums Leihen geht und es ums ordentliche Leihen geht, ums gottesfürchtige Leihen, will ich das mal nennen, dass dann immer nur für die Not geliehen wird, nicht für den Luxus. Also die Not ist ein ausschlaggebender Faktor da. Zweitens, wenn geliehen wird, dann soll dieses Leihen oder dieses Zurückbezahlen ohne hohe Zinsen sein. Es steht nicht, dass keine Zinsen genommen werden dürfen, aber es dürfen keine hohen Zinsen sein. Es sollte mit einem Herzen getan werden, das auch bereit dazu ist, nicht widerwillig. Also wenn jemand zu mir kommen würde, nein, zu mir brauche ich nicht kommen, weil ich habe nichts, was ich verleihen kann, außer ein paar Schulden. Wenn jemand Geld hat und da würde jemand hinkommen und sagen, kannst du mir Geld leihen? Und er würde in seinem Herzen so fühlen, ah, nein, ich möchte das nicht oder ich mache das nicht gerne. Dann sollte er es nicht tun, weil das Leihen sollte bereitwillig sein. Das Herz sollte nicht an dem Geld hängen, so dass man Angst hat, kriegt das denn wieder zurück oder wie ist das? Es sollte mit einer Einstellung getan werden, die sagt, ich tue das für den Herrn Jesus. Auch auf die Gefahr hin, dass ich das Geld nicht zurückkriege. Wer leiht, muss immer damit rechnen, dass er das Geld nicht zurückkriegt. Aber er soll es tun für den Herrn Jesus. Es sollte getan werden in der Hoffnung auf die Ewigkeit, dass damit eine Belohnung verbunden ist. Und die Bibel kennt kein Leihen für Dinge, die nicht mit einer Not verbunden sind. Und sie befürwortet auch keine Schulden für Luxus. Heutzutage ist es aber anders, weil wir oft Dinge vielleicht kaufen, leihen, Geld dafür aufnehmen, um Luxus zu finanzieren. Das ist eigentlich unbiblisch. Ein Haus ist eine Notwendigkeit in unseren Breitengraden. Also ohne Haus geht es nicht. Essen ist eine Notwendigkeit. Ohne Essen geht es nicht. Eine Hose ist eine Notwendigkeit. Vielleicht auch noch eine zweite zum Wechseln. Aber was geht darüber hinaus? Was ist Luxus? Und ich glaube, da müssen wir einmal in unseren eigenen Kleiderschrank gucken. Die Augen mal durch unser eigenes Wohnzimmer schweifen lassen. Durch unseren eigenen Garten oder durch die Ausrüstung, die sich im Keller oder in der Garage türmt. Dann wissen wir, was Luxus ist. Also leihen für eine Not, ja. Für Luxus sollten wir nicht leihen. Das ist gottesfürchtiges Leihen. Und wir müssen damit rechnen, dass wir es nicht zurückbekommen. Der einzige Grund, warum wir es nicht zurückbekommen dürften, wäre, wenn der andere in Not ist. Ja, wenn er so in Not ist, dass er da nicht wieder rauskommt und man ihm das Geld eben geben muss. Und die Leute heute kaufen Dinge, die sie nicht brauchen, mit Geld, das sie nicht haben und von Menschen, die sie manchmal sogar noch nicht mal mögen. So sieht die Gesellschaft heute aus. Und wir als Christen sollten da einen Unterschied machen. Schulden sollten wir zurückbezahlen. Psalm 37 sagt, der Gottlose schuldet oder borgt und zahlt nicht zurück. Und was mich extrem schockiert ist, wenn ich höre, dass Christen bei einem christlichen Unternehmer ein Haus bauen lassen und dann nicht bezahlen. Sodass der Mann Insolvenz anmelden muss. Das ist schockierend. Was ist passiert? Diese Christen haben vielleicht sogar noch geistliche Begründungen dafür, warum sie sowas nicht machen. Aber es sind keine biblischen. Es sind keine biblischen. Hier steht, schuldet niemand irgendetwas. Der Christ zahlt seine Sachen, seine Schulden zurück. Und zwar alle. Alle seine Schulden. Das ist eine große Herausforderung, weil unser Herz manchmal so ist, dass wir sehr an Dingen hängen. Und dass wir es auch gerne dahin geben. Und dass wir uns gerne da auch denken, ich brauche das doch für mich selber. Und dann ist es Luxus. Es ist eigentlich Luxus. Und ich glaube, die wenigsten von uns sind in einer Not. Die meisten, die Schulden haben von uns, die werden wahrscheinlich die Schulden haben wegen Luxus. Und er sagt, das Einzige, was wir schuldig bleiben sollen, ist einander zu lieben. Na, das ist eine komische Sache. Wir sollen nichts schuldig bleiben, außer Liebe. Und das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist, was Paulus hier sagt. Es ist eine erstaunliche Überleitung, es ist eine erstaunliche Schuld, die der Christ hat. Eine Schuld, die er immer hat. Das ist, du bezahlst und hast immer noch Schuld. Und du bezahlst wieder und hast immer noch Schuld. Und du bezahlst und hast immer noch Schuld. Diese Schuld hört niemals auf. Das sieht aus wie so ein Berg, der niemals abnimmt. Für mich fühlt sich das an wie das Laufen im Hamsterrad. Manchmal. Ich laufe und laufe und der Hamster, der läuft sich tot. Ja? Wenn er nicht irgendwann rausspringt oder rausfällt. Aber es hört nie auf. Es sind auch manchmal Dinge, wo wir froh sind, wenn wir sie abgearbeitet haben, sagen können, ja gut, das Ziel ist erreicht, wir können einen Haken dran machen. Das ist ein Ziel, das erreichen wir nie. Wir sind immer schuldig, einander zu lieben. Immer. Immer, und zwar, das ist nicht gemeint nur für Christen, dass wir nur die anderen Christen lieben sollen, sondern die Gesellschaft, die Menschen in der Gesellschaft. Das heißt nicht, dass ich das liebe, was sie tun. Das heißt, dass ich das liebe, was sie sind, nämlich Menschen. Unsere Schuld ist immer Liebe. Aber was ist Liebe? Schon mal nachgedacht? Ich frage mich schon seit über 40 Jahren, was ist Liebe? Wisst ihr es? Was ist es genau? Ist es das Gänsehautgefühl? Sind es Emotionen? Ist es so ein warmes Gefühl in der Bauchgegend? Ist es, wenn einem man so den Eindruck hat, die Kopfhaut irgendwie fliegt weg, ne, weil das so prickelt da oben? Was ist Liebe? Was ist es? Und auch da habe ich mir mal die Mühe gemacht, um zu gucken, was sagt die Bibel, was Liebe ist. Und auch wenn ich das jetzt mit euch, das ist jetzt so, wir haben Schulden, das war der eine, ne, das eine Attraktion im Themenpark, jetzt sind wir bei der nächsten Attraktion, die Liebe. Aber auch wenn ich das mit euch jetzt durchgehen würde und die ganzen Bibelverse dazu, die ich gefunden habe, lesen würde, wir würden es nicht schaffen in der Zeit, die mir zur Verfügung steht. Auch deswegen kommt es jetzt nur komprimiert. Das Erste, was ich gefunden habe, und da könnt ihr 2. Korinther 6, 5 bis 6 vielleicht aufschreiben und auch Epheser 4, das ist, dass Liebe redet die Wahrheit. Liebe redet die Wahrheit. Und Liebe redet vor allen Dingen die Wahrheit über Gott. Das heißt, ich bringe, wenn ich liebe, bringe ich dem anderen die Wahrheit über Gott bei. Zweitens, Liebe ist, sich um die Not des anderen kümmern. Da könnt ihr euch Hebräer 6, Vers 10 aufschreiben. Ich kümmere, die Not des anderen macht mir etwas aus. Deswegen erwähnt der Herr Jesus zum Beispiel auch den barmherzigen Samariter. Er sieht die Not und er kümmert sich. Das ist ein Zeichen von Liebe. Drittens, da könnt ihr euch, oh, jetzt habe ich hier nicht genau den Vers, aber im Galater steht das, Liebe dient einander, so dass der andere wächst. Das Ziel der Liebe ist das Wachstum des anderen, dass der andere besser wird. Viertens, Liebe deckt die Sünde anderer zu. 1. Petrus 4, Vers 8 und 2. Korinther 6. Fünftens, Liebe vergibt. Epheser 4, Vers 32. Sechstens, Liebe hält stand. Egal wie das drumherum ist, Liebe hält stand. Und das finden wir in 1. Korinther 13 und auch Epheser 4, Vers 2. Siebtens, Liebe opfert sich für andere auf. Johannes 15, Vers 12 bis 15. Sieben Dinge. Nicht, dass das eine perfekte Zahl ist, dass ich das unbedingt wollte, aber es sind Kennzeichen einer biblischen Liebe. Der Agape, das ist nicht Philae oder Philadelphia oder Eros, sondern das ist Agape, das ist die Liebe, die von Gott kommt. Und als Jesus mit Petrus nach seiner Auferstehung zusammen war und ihn gefragt hat, Petrus, liebst du mich? Da hat er das Wort Agape benutzt. Und was sagt Petrus? Wenn es richtig übersetzt ist in deiner Bibel, steht da, Jesus, ich habe dich lieb. Viel schwächer. Er benutzt nicht das Wort Agape, nicht die göttliche Liebe, sondern ein abgemindertes. Wenn du mal überlegst, zu wem kannst du denn sagen, ich liebe dich? Wenn du jetzt mal nach rechts und links guckst, könntest du sagen, ich liebe dich? Wenn es deine Frau oder dein Mann oder sonst jemand ist, dann fällt es dir vielleicht einfach, der dir nahe steht. Wie ist das mit, ich hab dich lieb? Welche Menschen fallen in diese Kategorie? Ich hab dich lieb. Na, wo du noch sagen würdest, ich hab dich lieb. Na? Das ist nicht nur ein, ich mag dich. Wenn ihr mal darüber nachdenkt, wie sieht das bei dir aus? Die Liebe ist das Herz des Lebens eines Christen. Die Liebe pumpt uns an. Und die pumpt uns durch dieses Leben. Und es ist auch der Magnet, der die Welt anzieht. Weil was hat die Nicht-Christen so fasziniert in der Apostelgeschichte an den Christen? Die Liebe untereinander. Die Art und Weise, wie sie miteinander umgegangen sind. Aber wie können wir so lieben? Wie machen wir das denn? Kann das jeder? Kann man das lernen? Muss ich dafür in die Schule gehen? Oder wie kommt das? Und das ist etwas, was wir in einigen Kapiteln vorher in Römer schon hatten. Römer 5, Vers 5 steht, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes, der in uns wirkt. Und wenn der Heilige Geist in dir als Kind Gottes wirkt, dann ist die Liebe ein Zeichen dafür. Die Frucht des Geistes ist Liebe als erstes. Es ist der Heilige Geist, der in uns wirkt. Ein Ungläubiger kann das nicht. Jemand, der nicht wiedergeboren ist, der kann nicht Agape mit Agape lieben. Der kann das nicht. Das kann nur der wiedergeborene Christ. Nur er kann so lieben. Und ein Beispiel in der Bibel ist Epaphroditus. Ich weiß nicht, ob der euch bekannt ist. Aber er liebte Paulus so sehr, er liebte die Gemeinde so sehr und er liebte andere Menschen so sehr, dass er ihn schier fast umgebracht hat. Vor lauter Einsatz und Aufopferung für die anderen ist er fast draufgegangen. Und es ist Gott, der mir diese übernatürliche Liebe gibt. Und das ist wie ein Brunnen, aus dem ich schöpfen kann. Es ist ein Reservoir, das ist da. So, und jetzt stehe ich hier mit meinem Eimer. Kommt der Eimer da runter zum Wasser. Indem ich mich mit Gott beschäftige. Indem ich den Heiligen Geist in mir wirken lasse. Indem ich Gott in meinem Leben Veränderung wirken lasse. Und Paulus fügt dann hier in unserem Text dann weiter an, dass Liebe so ist, denn wer den anderen liebt, der erfüllt das Gesetz. Und er fügt jetzt vier Gesetze an und sagt, also in der Reihenfolge 7., 6., 8., 10. Gebot. Die sind nicht in der richtigen Reihenfolge, so wie wir das kennen, vielleicht aus 2. Mose 20 oder 5. Mose, sondern die sind in einer anderen Reihenfolge. Und das liegt an einer anderen Übersetzung, das könnt ihr mal selber studieren, wenn es euch interessiert. Es sind vier Gebote aus dem Bereich der 10 Gebote, die mit dem Miteinander zu tun haben. Es ist nicht das Gebot, du sollst den Feiertag heiligen. Das steht da nicht. Sondern es sind Gebote, die aus dem Miteinander zu tun haben. Einmal, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen und du sollst nicht begehren. Und wenn man das jetzt weiternimmt und sagt, klar, wer liebt, der bleibt bei seiner Frau. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil die Scheidungsrate in unserer Gesellschaft ist schon relativ hoch. Umso erstaunlicher ist es, dass die Scheidungsrate bei Christen genauso steigt. In den USA ist da kein Unterschied mehr zwischen Christen und Nicht-Christen. Und mit einer 7-jährigen Verspätung, so ist es meistens, sind dieselben Symptome hier auch in Deutschland sichtbar. Wer wirklich liebt, für den ist Scheidung keine Option. Egal wie hart die Zeiten sind. Und wer wirklich liebt, für den ist auch ein anderer Partner außerhalb der Ehe keine Option. Wer wirklich liebt, der bleibt bei seiner Frau, der bleibt bei seinem Mann, der bleibt bei seinem Partner. Man lässt seinen Partner als Christ nicht alleine. Egal wie hart die Zeiten sind, egal wie schlimme Dinge der Partner verbockt, man bleibt bei seinem Partner als Christ. Du sollst nicht töten. Ich weiß nicht, für wen das heute ein Problem ist, aber das ist auch klar. Wenn ich den anderen liebe, dann will ich ja nicht seinen Tod. Das ist ja nicht meine Aufgabe. Ich bin ja nicht der Geber und Nehmer des Lebens. Das ist etwas, was Gott vorbehalten ist. Und wenn das so ist, dann ist Sterbehilfe keine Option. Weil es ist Töten. Und wir könnten jetzt noch in andere Bereiche reingehen, aber auch das ist wieder so ein separater Bereich, wo man sehr viel noch sagen kann, was in Bezug auf Organspende und wie man das alles vielleicht zu sehen hat. Aber es gilt, du sollst nicht töten. Und wir sind in unserem Leben manchmal so ausgerichtet, dass wir sehr ich-bezogen, sehr dies-bezogen, sehr ja, gesellschaftsbezogen denken und nicht das Ganze versuchen, aus Gottes Sicht zu sehen. Weil Gott ist der Geber und Nehmer von Leben. Und wenn Gott den Zeitpunkt setzt, für jemanden zu scheiden aus diesem Leben, das mag für uns schmerzhaft sein. Das mag für uns hart sein, wenn das ein kleines Kind ist. Das mag für uns hart sein, wenn das ein 18-Jähriger oder ein 18-Jährige ist. Das mag für uns hart sein, wenn das ein Familienvater ist mit kleinen Kindern. Das mag auch hart für uns sein, wenn das jemand ist, der Verantwortung trägt in der Gemeinde. Das mag hart für uns sein, wenn das jemand ist, der eine eigene Firma hat. Das mag hart für uns sein, wenn das vielleicht der stellvertretende Schulleiter von der Hauptschule ist. Aber wenn Gott diesen Zeitpunkt gesetzt hat, dann sollten wir daran nicht herumbasteln. Weil Gott ist der Geber und Nehmer des Lebens. Und wir sollten weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung das beschleunigen. Du sollst nicht stehlen. Wir sollen das Eigentum des anderen schätzen und wertachten. Weil wer stiehlt, was macht er? Es geht auch wieder um seinen eigenen Egoismus. Ja? Und das ist nicht nur etwas, was jetzt für Erwachsene gilt. Es gilt für Kinder genauso. Wer abschreibt, der stiehlt. Stimmt's? Wer abschreibt, der stiehlt. Wer ungefragt Süßigkeiten aus Mamas Süßigkeitbox nimmt, der stiehlt. Und hinterher wird da so, na, Kleingerät, ach, ich hab doch nur und ich wollte und du hattest mir doch vor 2 Wochen versprochen, dass man kann es drehen und wenden, wie es will, wie man es will. Es ist still. Wir könnten jetzt noch, auch da, noch viel weiter reintauchen, aber auch da, macht euch Gedanken, wo ist Stehlen, wo fängt Stehlen an? Wo nehme ich dem anderen etwas weg, was ihm gehört und mache es zu meinem eigenen? Du sollst nicht begehren. Ich soll nicht mich um, ja, die Dinge des anderen sollen mir nicht so eine Attraktion sein. Sollen nicht so sein, dass ich sie für mich haben möchte. Und das hängt alles mit unserem Herzen zusammen. Und dann fasst Paulus das zusammen und sagt, das Ganze, also hier, dass diese 4 Gebote stehen nur stellvertretend für die anderen, weil da steht ja auch noch, und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, ist in dem einen Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Den Nächsten lieben wie sich selber, das setzt eines voraus, dass ich mich selber lieben kann. Und zwar so lieben kann, wie Gott mich liebt, mit Agape. Das heißt aber nicht, dass ich mich selber jetzt hier zum Nabel der Welt mache oder der Stern, um den sich alles dreht, sondern dass ich mich selber annehmen kann. Mit den grauen Haaren, die ich habe, mit den Runzeln, die ich habe, vielleicht auch mit den Warzen, die ich habe, mit irgendwelchen anderen Dingen, die ich habe, mit Krankheiten, die ich habe. Ja, das sind ja die Dinge, die uns häufig etwas ausmachen, wo wir sagen, ach, wenn doch das nur weg wäre, dann würde ich viel schöner, würde ich viel aufrechter durchs Leben gehen. Dann würde es mir viel besser gehen. Und manche machen das, die lassen sich einfach eine neue Frisur machen und laufen dann aufrecht durch die Gegend. Ja, bis sie dann ausgelacht werden und dann sinkt das Ganze wieder und Depri. Nein, wer gibt dem Christen die Identität? Ist das nicht Christus? Ist nicht er derjenige, der mir die Identität gibt? Und wenn ich weiß, wer ich in Christus bin, dann kann ich mich auch selber lieben. Und dann bin ich in der Lage, auch den anderen zu lieben. Und das ist etwas, was nicht nur Paulus sagt, sondern Jesus hat das genauso vorher schon gesagt. Und auch die jüdischen Rabbiner haben das gesagt. Das steht auch schon in 3. Mose 19, Vers 18. Wir sollen den anderen lieben und uns selber nicht vergessen. Viele Christen haben das missverstanden. Die haben selbstlos geliebt, aber sich selber dabei vergessen. Und das ist der Punkt, wo man schnell ausbrennt, wo man schnell an den Punkt kommt, dass man untauglich wird für die anderen, für die Gesellschaft, für die Familie. Ein ausgebrannter Familienvater taugt für die Familie nichts mehr. Er kann der Familie nicht mehr helfen. Eine ausgebrannte Mutter hilft der Familie nicht weiter. Eine überarbeitete Mutter auch nicht. Da muss man gucken, wo können wir schneiden? Wo können wir Dinge rauslassen, damit unsere Familie eben wieder zurechtkommt? Also, die Liebe ist das zentrale Kennzeichen. Es ist die Prägung des Christen in der Gesellschaft. Die Erfüllung des Gesetzes ist die Liebe. Jesus hat das Gesetz ja nicht zur Seite getan, hat gesagt, das gilt nicht mehr, sondern er hat gesagt, das Gesetz ist erfüllt. Wer so liebt, wie Gott liebt, für den ist Töten keine Option. Für den ist Stehlen keine Option. Für den ist Ehebrechen keine Option. Für den ist auch das Begehren des Eigentums des anderen keine Option. Es ist die Erfüllung. Der braucht das nicht. Der ist davon befreit. Der ist darüber hinaus. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Oh, ich muss mich beeilen. Das Leben des Christen in der Gesellschaft ist motiviert vom Kommen Jesu. Und das finden wir jetzt in den Versen 11 und 12. Die lese ich mal vor. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde da ist, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Wenn die Liebe sich in unserem Leben ausdrückt, dann ist das eine kontinuierliche Verantwortung des Christen. Und das, was uns motivieren soll, für diesen Liebesdienst immer weiter auszuüben, ist das Kommen Jesu. Jesus kommt wieder. Das ist ein Fakt. Das ist nicht irgendeine Spekulation oder etwas, was eventuell passieren könnte. Es ist ein Fakt. Und es wird hier gesagt, tut dies als solche, die die Zeit erkennen. Und das Wort, das hier für Zeit benutzt wird, ist nicht das Wort, was wir für Zeit verwenden würden. Wir kennen Zeit eigentlich eher so zweidimensional. Das hat einen Anfang und das geht irgendwie auf so einer Linie und irgendwann hört es auf. Das ist Chronos. Und dann gibt es noch dieses Wort Kairos. Das ist die Zeit, wie Gott sie sieht. Und das ist, wenn ich jetzt hier die Linie hätte, so na, wie ich sie sehen würde, und ich wäre Gott und würde von oben drauf gucken, dann würde ich ja Anfang und Ende gleichzeitig sehen. Kairos kann auch übersetzt werden als Epoche oder Zeitalter. Und dies tut als solche, die das Zeitalter erkennen. Gott hat öfters oder handelt immer in Zeitaltern. Er handelte mit Adam und Eva anders, als er mit uns heute handelt. In der Zeit der Gemeinde. Er hat mit Israel anders gehandelt, als er mit uns handelt. Und so sehen wir verschiedene Epochen. Und jetzt sehen wir, dass das Zeitalter, wir sollen die Zeit erkennen, wie die Dinge passieren, welche Dinge passieren. Und das können wir nur, indem wir gucken, was sagt denn die Bibel darüber? Und auch da könnten wir jetzt viel sagen. Die Bibel, und das fasse ich jetzt auch mal kurz zusammen, sagt eigentlich, die Zeit für den Christen ist dann zu Ende, wenn Jesus in die Luft kommt. Nicht auf die Erde, sondern in die Luft. Er kommt in die Luft und dann gibt's was. Und das würde ich euch gerne kurz vorlesen. Aus 1. Thessalonicher 4. Da steht in Vers 13, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, also die Toten, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben, die Nichtchristen. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr wird beim Befehlsruf, bei der Stimme des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen und vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihm entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen, in die Luft. So werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Das, was passieren wird, der Herr wird kommen in die Luft, auf einer Wolke, so wie es hier steht. Es gibt einen Befehlsruf von einem Erzengel. Es ist nicht gesagt, welcher. Vielleicht ist es Gabriel, vielleicht aber auch Michael oder sonst einer. Und dieser Erzengel wird begleitet von dem Schall einer Posaune, und zwar der Posaune Gottes. Und wenn das passiert, dann werden die Toten in Jesus, die als Christen gestorben sind, auferstehen. Das passiert als erstes. Als zweites werden die, die zu dem Zeitpunkt noch leben, wenn Jesus wiederkommt, die werden entrückt. Das heißt, zu dem Zeitpunkt ist dann kein Christ mehr auf dieser Welt. Diese Erde wird christenleer sein. Es wird niemanden mehr geben, der Christ ist. Die anderen werden zurückbleiben. Wir werden entrückt werden. Und dieser Zeitpunkt ist nicht festgelegt. Der könnte jeden Moment sein. Jesus könnte jeden Moment wiederkommen. Es braucht dafür keine Erfüllung von irgendwelchen Prophetien. Dieser Zeitpunkt könnte jeden Moment sein. Und dann werden wir hier los. Ich wünsche mir persönlich, dass ich dann noch lebe. Weil ich möchte wissen, wie das ist, wenn man so dem Herrn entgegengeht. Ich meine, vielleicht ist das bei den Toten ja genauso. Aber als Lebender, ne? Ich meine, da stehst du vor der Klasse und du bist weg und die Klasse sitzt noch da. Naja, hoffentlich nicht alle. Aber wisst ihr was? Nicht nur die Schule wird wahrscheinlich teilweise leer sein. Auch die Bibelschulen. Es wird keine Bibelschule-Mitarbeiter mehr geben. Die Gebäude werden leer stehen. Es wird keine Gemeinden mehr geben. Es wird keine Missionswerke mehr geben, keine christlichen. Die ganzen Missionare sind plötzlich weg überall. Es ist kein Christ mehr hier. Und das ist das Ende aller christlichen Schulen. Das ist das Ende aller Bibelschulen. Tut mir leid für Brake, aber auch für uns. Es ist das Ende für alle Missionswerke. Es ist das Ende des Christentums. Es ist das Ende des Christentums, weil kein Christ mehr hier ist. Damit ist das Christentum hier auf dieser Erde beendet. Betrachten wir das Ganze mal aus einem anderen Blick noch. Es ist zwar das Ende, aber es ist auch der Beginn von etwas. Und zwar ist das der Beginn meiner vollständigen Errettung. Im Moment weiß ich, dass ich errettet bin, aber in dem Moment fühle ich es, ich sehe es. Ich sehe nämlich Jesus von Angesicht zu Angesicht. Und ich weiß, wie er aussehen wird, und ich kann mit ihm reden und kann mich mit ihm unterhalten. Es ist auch der Beginn des Umzugs in den Himmel. Es ist der Moment, wo Schmerzen keine Rolle mehr spielen. Es ist der Moment, wo Weinen aufhören wird. Es ist der Moment, wo mein Körper keinen Verfall mehr erlebt. Wo ich meine Brille wegschmeißen werde und sagen werde, ich sehe wie alles. Es ist der Moment, wo wir bei Jesus sein werden. Es ist der Beginn einer neuen Epoche bei Jesus. Der Start in der Gegenwart, in die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes. Und das könnte eine relativ kurze Zeit sein, bis das passiert. Und das soll unsere Motivation sein für unser Leben als Christen. Der Herr kann kommen. Und wenn er kommt, dann ist das für mich das Ende. Dann ist es der Tag, den ich herbeigesehnt habe. Paulus erwähnt dann hier noch, dass die Nacht weit vorgerückt ist und der Tag nahe. Die Nacht bezeichnet die Zeit, in der wir leben. Der Tag bezeichnet die Zeit, die dann kommen wird. Nacht ist immer so verbunden mit dem Wirken Satans, da wo Satan wirkt. Und in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft wirkt Satan eben noch. Wer ein paar Verse dafür haben will, 2. Korinther 4, Vers 4, Epheser 2, Vers 2 und 2. Petrus 1, Vers 19. Und dann ist gesagt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Und je weiter wir in unserem Leben fortschreiten, desto näher kommen wir an den Tag. Ist ja auch logisch. Ja? Jeder Tag, der vergeht, heißt näher an den Tag, wenn Jesus kommt. Und deswegen lässt der Paulus das hier auch offen. Er sagt nicht, da sind noch 5 Jahre, es sind noch 10 Jahre, es sind noch 2 Tage. Wir wissen es nicht. Es sind schon 2000 Jahre fast vergangen seit diesem Zeitpunkt, seit Paulus das aufgeschrieben hat. Aber wir sind schon 2000 Jahre näher. Und es könnte heute sein. Es könnte heute sein. Glaubst du das? Bist du überzeugt davon, dass es heute sein könnte? Was verändert sich in deinem Leben dadurch, wenn du das weißt, wenn du davon überzeugt bist? Denk mal drüber nach. Der dritte Punkt. Das Leben des Christen in der Gesellschaft ist gekennzeichnet vom Kampf. Wir können uns freuen auf das Jenseits und können sagen, wow, das wird wunderbar, das wird schön und ich freue mich darauf. Aber wir leben noch im Diesseits. Wir sind noch hier auf der Erde. Und das, was dieses Leben ausmacht, ist Kampf. So schön das auch ist, dass Leute rumlaufen und sagen, Peace und wir wollen Peace und demonstrieren für Peace und Frieden, Frieden, Frieden. Es wird keinen Frieden geben. Solange wir hier auf der Erde sind, wird es keinen Frieden geben. Weil nicht alle Christen sind. Weil die Liebe Gottes nicht in allen regiert. Und weil der Mensch nun mal ein Egoist ist und weil der wiedergeborene Mensch eben nur nach diesem Egoismus lebt, nach diesem Prinzip. Vers 13. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag. Nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Das Leben in der Gesellschaft ist gekennzeichnet vom Kampf. Paulus erwähnt hier, dass wir in Ende Vers 12, dass wir die Waffen des Lichts anziehen. Nun, ich weiß nicht, wer von euch irgendein Star Wars Fan ist, da gibt es ja auch irgendein Yeti oder was, der hat so ein Lichtschwert, das ist Blödsinn. Ja, also das ist nicht das, was gemeint ist. Es ist auch nicht die Waffe, die die Amerikaner jetzt vor kurzem getestet haben, ihre neueste Laserkanone, die wirklich einen Panzer von vorne bis hinten durchschlägt. Und das nur mit Licht. Welche Macht muss dahinter stehen? Welche Gewalt? Aber die Waffen des Lichts, die Paulus hier meint, sind die, die er auch unter anderem in 2. Thessalonicher 5, Vers 8 und vor allen Dingen in Epheser Kapitel 6 aufzählt. Und da geht es eben darum, dass wir den Panzer der Gerechtigkeit anziehen sollen, dass wir unsere Lenden mit der Wahrheit umgürten sollen, dass wir die Beine stiefeln sollen, dass wir den Schild des Glaubens ergreifen sollen, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, was das Wort Gottes ist. Und das sagt er nicht, weil er denkt, naja, ihr braucht das vielleicht mal, ne? Wir machen mal so eine kleine Übung. Ne? Zieht mal eben alles an, dann könnt ihr es wieder ausziehen. Nein, das, was Paulus meint, ist, es muss kontinuierlich angezogen sein. Wir brauchen diese Waffen des Lichts. Die Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Und hier meint er die Waffenrüstung Gottes. Ein Leben, das Christus verherrlicht, wird oft mit dem Leben im Licht verglichen. Und beim Leben im Licht ist nun mal alles offenbar. Und es ist alles sichtbar. Und wir leben nun mal in einer Gesellschaft heute, da ist vieles offenbar. Manches wünsche ich mir, wäre nicht so offenbar und ausgebreitet, wie es nun mal ist. Aber wir als Christen können in dieser Gesellschaft authentisch leben. Wir sind nicht eingeschränkt. Wir erleiden keine Verfolgung, wir kommen für unser Christsein nicht in irgendein Arbeitslager. Wir erdulden maximal vielleicht Hohn, Spott und vielleicht Häme. Und vielleicht sind wir mal im Fernsehen wegen unserer komischen Vorstellung. Aber das ist auch alles. Leben im Licht heißt nicht, dass wir ungeschützt im Licht stehen. dass wir sind für alle sichtbar, aber dass wir da ungeschützt stehen, sondern wir sollen die Waffen anziehen, die ich eben aufgezählt habe. Und hier wird das nochmal wiederholt in Vers 13. Nur der Paulus wiederholt es mit anderen Worten. In Vers 12 erholt das im Sinne von Kampf und in Vers 13 im Sinne von Lebensstil. Nämlich, lasst uns anständig wandeln am Tag. Lasst uns anständig wandeln. Na, welches Bild hatte wohl der Paulus im Kopf, als er dachte, anständig? Ist anständig so, wie ich bin? Bin ich anständig? Oder bist du anständig? Was ist denn nicht anständig? Und er zählt hier so 6 Sachen auf, die er immer zusammennimmt. Als erstes nennt er Schwelgerei und Trinkgelage. Ich weiß nicht, wie steht es da hinten? Auch so. Ist ja schön. Schwelgerei und Trinkgelage. Was ist Schwelgerei? Habt ihr schon mal geschwelgt? Ja, irgendwie haben wir eine Ahnung davon, aber so maximal erklären können wir es vielleicht nicht. Ich versuch's mal. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Also schwelgen heißt so viel wie etwas ufernd und über den Bedarf hinaus genießen. Das kann Essen sein, richtig. Das kann aber auch Alkohol sein, wie das unter anderem hier erwähnt wird. Schwelgen ist mehr so das, was der Einzelne macht, und das Trinkgelage, was da hinten erwähnt wird, das ist das, was man in Gesellschaft macht. Also ich soll das weder einzeln machen, noch in Gesellschaft. Diese Schwelgerei. Ist das jetzt so, dass Gott etwas gegen Wein hat, gegen Alkohol? So kann ich das jetzt nicht sagen von der Bibel her. Die Bibel sagt ja selber, dass Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Die Bibel sagt auch, dass Paulus Timotheus ermutigt hat, etwas Wein zu trinken wegen seinen Bauchschmerzen, so quasi als Medizin. Das Kriterium aber für das Trinken von Alkohol finden wir in Epheser 5. Da steht, und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Leben folgt, sondern lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Der Christ muss also immer und zu jedem Zeitpunkt vom Heiligen Geist kontrolliert sein, auch wenn er Alkohol genießt. Und vor allen Dingen dann. Denn wann ist der Zeitpunkt erreicht, wo mich der Heilige Geist als Christ nicht mehr kontrolliert, sondern der Alkohol? Weil der Moment, wo ich merke, oh, jetzt kontrolliert mich der Alkohol, dann kontrolliert der Heilige Geist schon nicht mehr. Stimmt's? Und wenn ich dann noch annehme, da ist noch gewisser Restalkohol im Bauch, der ja auch noch in die Blutbahn will, dann ist davon auszugehen, dass der nächste Schritt ist, dass der Alkoholpegel im Blut steigt und dementsprechend der Heilige Geist vielleicht gar nicht mehr kontrolliert. Und das, was ich damit sagen will, ist, wir als Menschen haben manchmal das Gefühl, und das hört man oft auch, gerade wenn man auch mit Alkoholikern redet, die meinen, sie haben das im Griff. Ne? Besonders Trockene, die sagen, ich habe das im Griff. Ich weiß, wann der Zeitpunkt gekommen ist, wo ich zu viel getrunken habe. Ich glaube, dass der Mensch das nicht weiß. Ich weiß aber, dass der Heilige Geist das weiß. Und wenn wir uns vom Heiligen Geist kontrollieren lassen, dann wird an diesem Punkt das nicht passieren. Dann werden wir uns nicht volllaufen lassen. Weil hier steht ja, daraus folgt dann ein unordentliches Leben in Epheser 5, Vers 18. Das heißt, das folgt einem hinterher. Ich kann nicht sagen, wenn jemand unordentlich lebt, dann hat er mal vorher gesoffen. Das wäre das Pferd von hinten aufgesattelt. Nein, es ist andersrum. Der Christ muss zu jedem Zeitpunkt vom Heiligen Geist kontrolliert sein. Weil Alkohol ist eigentlich ein Gift. Nicht umsonst kann man daran sterben. Also, wer das nicht glaubt, ne? Apotheke, 100%, naja, 100 gibt es nicht, aber dann trinkt ihr nicht viel. Aber das wäre wieder, ihr würdet dann nicht liebevoll handeln. Ne? Das würdet ihr wieder gegen das andere verstoßen, was ich vorhin gesagt habe. Also besser nicht machen. Das kann zu einem massiven Problem lösen. Und Alkohol löst keine Probleme, sondern erschafft sie. Wie viele Familien in unserer Gesellschaft sind vom Alkohol kaputt gegangen? Wie viele Kinder haben nie wirklich einen Vater gehabt, weil der Vater Alkoholiker war? Und wir als Christen sollten nicht sagen, wir haben damit kein Problem. Ja, wir sind frei davon. Das stimmt nicht. Der alte Mensch ist immer noch in dir und auch in mir. Und dieser alte Mensch kann in gewissen Extremsituationen dazu neigen, Dinge zu tun, die er nicht tun sollte. Und wir sollten das vorher festlegen, dass wir uns vom Heiligen Geist kontrollieren lassen. Jetzt frage ich weiter, lässt sich dieses Prinzip auch übertragen auf andere Dinge? Lässt sich das Prinzip zum Beispiel übertragen auf Rauchen? Hat der Tempel des Heiligen Geistes einen Schornstein? Die Bibel sagt, mein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Hab ich einen Schornstein? Ist das nicht dann genauso? Braucht Gott noch Rauchopfer? Braucht er Rauchopfer von mir als Christ? In Form von Zigaretten oder in Form von Shishas oder sonst irgendwas? Und Leute, das ist kein Thema, was irgendwo ganz weit da draußen ist. In der Schule hier vor Ort war das vor kurzem ein massives Problem. Und da waren nicht wenige Kinder involviert. Und da waren auch Kinder von christlichen Lehrern involviert. Es ist nicht so weit weg, wie ihr denkt vielleicht. Es ist nicht die böse, weite Welt, die da draußen irgendwo vor den Toren der christlichen Schule sitzt und nur darauf wartet, vielleicht reinzukommen. Die Welt ist schon teilweise hier drin. Wie ist das mit Schwelgerei? Wie ist das mit Trinkgelagen? Diese Dinge zerstören, die machen nicht rein und heilig. Dadurch wird nicht jemand reiner vor Gott oder heiliger vor Gott. Dadurch wird das Leben vor Gott nicht reiner und heiliger, wenn man das macht. Und das ist der Kampf, den der Christ kämpft. Auch an der Stelle zu sagen, nein, ich mache das nicht. Ich mache da auch nicht mit. Ja, deswegen sagt er ja nicht nur Schwelgerei. Also was man alleine macht, sondern auch die Trinkgelage, was man mit anderen macht. Und das ist ja die Gefahr, dass wenn man das mit anderen zusammen macht, dass das umso mehr sich auswirkt. Das Zweite, was er hier sagt, nicht in Unzucht und Ausschweifung. Ja, das, was hier mit Unzucht übersetzt ist, ist eigentlich das Wort im Griechischen, hat eigentlich die Bedeutung Bett. Und das Ganze, was hier Paulus anspricht, ist der sexuelle Bereich. Wir leben in einer Zeit, wo man Sex und Liebe voneinander mehr oder weniger getrennt hat. Es wird so propagiert, man kann mit einer Person kann man lieben, aber dafür mit anderen, vielen anderen kann man auch noch Sex haben. Weil das ja, da ja keine Liebe da ist, ist das ja auch nichts Verwerfliches. Auch das wäre ein abendfüllendes Thema. Sexuelle Unmoral gehört aber nicht zum Leben des Christen. Weil das, was hier gesagt wird, das widerspricht dem, du sollst nicht Ehe brechen. Und sexuelle Reinheit ist etwas, was Gott sich von dem Christen erwartet. Und das sowohl in der Ehe als auch vor der Ehe. Und Sex gehört nun mal in eine Ehe mit einem Partner. Und das auf Lebenszeit. Das ist das, wie Gott es sich gedacht hat. Und Sexualität ist ja nichts Schlimmes, wenn man so macht oder so das gestaltet, wie Gott das möchte, weil er hat sich das ja schließlich ausgedacht. Das ist ja nicht meine Idee gewesen, das ist ja seine Idee gewesen. Er wollte das ja so. Aber die Perversion, mit der Menschen daherkommen und das, was Gott als etwas Gutes und Heiliges und Reines gedacht hat, diese Dinge verändern, das ist ziemlich erstaunlich. Und wie akzeptabel das mittlerweile in unserer Gesellschaft wird, ist umso erstaunlicher. Aber sexuelle Perversion ist für den Christen keine Option. Es ist keine Option. Weil auch in Zeiten, wo, ich meine, dieser Film, ich weiß nicht, ob ihr, ich war nicht drin, aber ich habe nur davon gehört, 50 Shades of Grey, da wird ja das propagiert, dass die Menschen Liebe immer freizügiger, also Sexualität immer freizügiger üben und man sozusagen damit einhergeht, ach, das ist etwas Wunderbares und Tolles und das bringt so viel mehr Erfüllung. Das ist Humbug. Das ist kompletter Humbug. Was die Welt erzählt, was sexuelle Erfüllung bringt, das ist Humbug. Weil es hinterlässt Leere. Es gibt einige Prostituierte, die irgendwann mal zum Glauben gekommen sind, die davon berichten, was für eine Lehre das hinterlässt. Neben all den sexuellen Krankheiten, die man sich da holen kann. Aber es hinterlässt keine Freude. Und sie berichten davon, wie dreckig sie sich fühlen. und wie sehr sie ihr Leben das eben eigentlich in den Schmutz gezogen hat. Und es bleibt eine innerliche Leere. Wenn du denkst, dass sexuelle Perversion dich glücklich macht, dann bist du auf dem Holzweg. Sie wird dich nicht erfüllen. Sie lässt dich leer zurück. Und sie bringt nur Erfüllung, wenn man das so macht, wie Gott das sich gedacht hat. Dann wird der Christ auch in diesem Bereich Erfüllung erlangen. Jetzt könnten wir noch darüber reden, wie sollte denn das Verhältnis von Mann und Frau sein und so weiter. Das würde zu weit führen. Wer gerne gut im Englischen ist und sich da mal etwas gönnen möchte, der kann mal Love Your Way to a Better Marriage angucken. Kann ich empfehlen, von Mark Ganger, einem Amerikaner. Gibt es nur auf Englisch und als DVD bei Amazon, glaube ich, kann man das kaufen. Aber ansonsten auch auf YouTube. Er macht das sehr gut. Und es ist Love Your Way, also lach deine Ehe zu einer besseren, oder lach deinen Weg zu einer besseren Ehe. Kann ich empfehlen, weil er viele Dinge gut anspricht und gut erklärt. Das Letzte, was wir hier haben, Streit und Eifersucht. Was ist Streit? Ist eine Diskussion schon Streit? Ist eine anhaltende und wiederkehrende Diskussion ein Streit? Ist eine hitzige Diskussion ein Streit? Ist doch immer so, was Eltern sagen. Also meine Frau und ich, ne, wenn unsere Kinder, wenn wir so miteinander reden, nicht, dass wir immer so reden, aber dann unsere Kinder sagen, warum streitet ihr? Sagen wir streiten nicht, wir diskutieren. Sagt die Eltern, anderen Eltern das auch? Ne? Ja, okay, da bin ich froh, dass ich nicht der Einzige bin. Was ist Streit? Ja, wo fängt der Streit an, wo holt die Diskussion auf? Streit unterscheidet sich von einer Diskussion in einigen Dingen. Und zwar insofern, dass beim Streit die Beziehung kaputt ist. Also wenn ich mit jemandem streite, dann ist da keine Beziehung mehr da. Ich stehe auf meinem Standpunkt, der andere steht auf seinem Standpunkt. Und wir können sogar über dieselbe Sache streiten, mit denselben Worten, aber wir können auch mit denselben Worten diskutieren. Ich habe mir das mal überlegt, wenn ich mal so ein, was auch immer ich als Streit bezeichne, ich weiß nicht, wo eure Schwelle da ist, aber mit meiner Frau, ich so hinterher reflektiert habe, das hätte, klar, würde auch als Diskussion durchgehen können. Ja, aber wo die Beziehung dann nicht mehr so war, dass wir einander ja, die Liebe gezeigt haben, die wir dann hätten zeigen sollen, da war es ein Streit. Und wir hätten dieselben Worte benutzen können. Also meine Kinder, habt ihr gehört, Diskussion ist dann, wenn Mama und Papa sich immer noch lieb haben. Ein Streit muss noch nicht mal Beleidigungen beinhalten. Also dass ich den anderen sage, du, was auch immer. Aber im Streit wird die Beziehung zerstört. Und das ist das, was Gott sagt, das möchte er nicht. Er möchte nicht Streit, er möchte nicht, dass Beziehungen kaputt gehen. Klar möchte er das nicht, weil es soll ja Liebe sein. Mein Leben als Christ soll geprägt sein von der Liebe. Zweitens, Eifersucht. Eifersucht ist praktisch der Feind der Liebe, wisst ihr das? Eifersucht kann sehr viel kaputt machen. Kinder sind oft sehr eifersüchtige Menschen, habe ich festgestellt. Also da mag man nicht, dass die Sandburg, die der andere gebaut hat, dann wird die kaputt gemacht. Oder ne, Mama, der hat jetzt das Auto, das will ich auch. Oder der hat das Longboard, das will ich auch. Und manchmal wird sogar Eifersucht mit positiven Aspekten besetzt und sagt, ja, der ist doch zielstrebig, ne? Mein Sohn weiß, was er will. Oder derjenige weiß, was er will. Oder er hat Durchsetzungsvermögen, weil er ja eifersüchtig ist. Allerdings geht Eifersucht immer auf Kosten von anderen. Es ist immer so, dass andere dabei hinten runterfallen. Das Letzte, was er sagt, zieht den Herrn Jesus Christus an. Treibt nicht zur Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Ja, den Herrn Jesus anziehen. Der Herr Jesus ist mein neuer Anzug. Wie sieht dein Anzug aus? Braucht dein Anzug Alkohol? Braucht der Jesus Alkohol in mir, wenn er in mir wohnt? Braucht er Zigaretten? Braucht er Ringe an allen Fingern? Braucht er 7 Halsketten? Braucht er Tattoos? Braucht er Löcher in den Ohren, Bauchnabel, kleiner Zeh? Braucht er das? Die Frage ist schon so gestellt, dass die Antwort da eigentlich deutlich ist. Ne? In der Apostelgeschichte 19 lesen wir davon, dass eine Gruppe von Menschen zum Glauben gekommen ist und das Erste, was sie gemacht haben, ist ihre Bücher verbrannt. Ich weiß nicht, was ist in deinem Leben passiert, als du zum Glauben gekommen bist? Als ich noch Teenager war und war auf einer Freizeit bei Wort des Lebens, da ist jemand zum Glauben gekommen und der hat seine ganzen Heavy-Metal-CDs verbrannt. Der hat ein Feuer gemacht, der hat die ganzen CDs, der hatte viele dabei, aber das waren Werte, also das war schon für mich ziemlich viel. Das hat er verbrannt, ohne Wimpernzucken, als er zum Glauben gekommen ist. Er wollte Reinheit in seinem Leben, er wollte, dass Dinge geordnet sind, dass Anstand da einzieht. Und der Christ ist nun mal anständig. Er ist ein anständiger Mensch. Er ist einer, der von Jesus geprägt ist und von dem man sagen kann, Jesus lebt in ihm. Und das Letzte, was ich sagen möchte, ist, treibt nicht Vorsorge für das Fleisch. Und das ist so einer der subtilsten Sachen, die in unserem Denken passiert. Dass wir in unserem Denken schon gewisse Vorbereitungen für Sünde treffen. Das läuft manchmal so ab, dass wir das gar nicht selber merken. Und vielleicht noch gar nicht mal merken, dass wir in die Sünde fallen. Aber unsere alte Natur will uns dazu bringen, Sünde zu begehen. Jegliche Form von Sünde. Und das Problem ist, wir werden auch Sünde begehen. Wir werden nicht perfekt werden. Aber es ist eben so, hinfallen, Krone zurechtdrücken, nein, aufstehen, Krone zurechtdrücken, weitergehen. So war das. Das ist das, wie der Christ handeln sollte. Nicht liegen bleiben, nicht im Dreck suhlen, nicht das machen, was die Welt macht, sondern ein heiliges Leben führen, ein reines Leben führen. Und dafür kann man Vorsorge treiben oder eben auch Vorsorge für das Fleisch, für die eigene Sünde, für das, was gegen mich kämpft. Wir sollten keine Einfallstore haben. Wenn ich weiß, dass ich Probleme mit dem Alkohol habe, dann sollte ich keine Flaschen Alkohol bei mir zu Hause stehen haben. Wenn ich weiß, dass ich Probleme mit dem Rauchen habe, dann sollte ich vielleicht keine Zigaretten haben. Wenn ich weiß, dass in meinem Herzen ich andere Probleme habe mit Pornografie oder was, dann sollte ich nicht an den Computer gehen, wenn ich alleine bin oder wenn ich an einem Ort, wo ich nicht einsehbar bin. Das ist öffentlich passiert, damit ich mich selber schütze, damit ich keine Einfallstore für die Sünde habe. Zieht an den Herrn Jesus Christus. Das ist eigentlich alles, was ich euch wünschen kann für heute. Zieht an den Herrn Jesus. Lasst ihn in eurem Leben wirken, euch verändern zu seiner Verherrlichung. Ich würde gerne noch mit uns beten und ich möchte mich entschuldigen für die Länge der Predigt, aber der Text war so voll. So viele tolle Sachen. Wir haben noch nicht den ganzen Themenpark durch, da dürft ihr dann selber noch weiter gucken. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du so gut zu uns bist, dass du uns so viel in deinem Wort sagst und so viel für unser Leben möchtest. Das, was du uns gibst, das, was du uns schenkst, die Aussicht, die wir haben, in der Zukunft bei dir zu sein, mit dir zu sein, keine Schmerzen zu haben, keine Gebrechen zu haben, all das, was mit dem Zusammensein mit dir verbunden ist, die Freude, die Schönheit, die wir dann erleben werden, die Herrlichkeit, die du zeigst und die du inne hast. Ich bitte dich, dass wir in unserem Leben einfach den Herrn Jesus Christus anziehen. Nicht als Overall, den wir oben drüber ziehen, wenn wir die schmutzige Arbeit machen und dann hinterher wieder ausziehen, sondern immer, immer zu jeder Zeit, dass er nach außen sichtbar wird. Durch unser Leben, durch unser Reden, durch unser Handeln, durch die Art und Weise, wie wir uns geben und wie wir Menschen begegnen. Und da dein Sohn Jesus alle Menschen geliebt hat und ihnen mit Liebe begegnet ist, hilf uns auch, dass wir einander mit Liebe begegnen und dass wir durch diese Liebe dir einfach die Ehre geben und ein gutes Zeugnis sind für dich. Amen.